Sie hören Konservativ oder National? Eine Podiumsdiskussion mit Andreas Kinneging, Egon Fleig, Karl-Heinz Weißmann und David Engels. Gehalten anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Bibliothek des Konservatismus am 8. Oktober 2022 in Berlin.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Kollege sagt, man hört mich. Ist das zutreffend?
Ja.
Können Sie mich verstehen, trotz meiner merkwürdigen Konstruktion, die ich als Ausweis unserer geheimen Modernität hier heute in meinem Gesicht trage? Ich freue mich, dass ich Sie zu unserem zweiten Teil der heutigen Veranstaltung in überwiegender Zahl wieder begrüßen kann. Für die Teilnehmer an den Rundfunkgeräten wiederhole ich auch noch mal kurz die Vorstellung unseres Podiumsteilnehmers Professor Andreas Kinneging, dem wir eben den Festvortrag verdanken konnten. Ganz außen, also von Ihrer Seite aus ganz links, Professor Dr. Andreas Kinneging, der führende Theoretiker, konservative Theoretiker der Niederlande der Gegenwart, studierte Politikwissenschaften an der Katholischen Universität Nimwegen und wurde 1994 promoviert. Er lehrt an der Universität Leiden in den Niederlanden Philosophie, war Mitbegründer der Edmund-Burke-Stiftung und gehört auch zum Board des Center for European Renewal. Bücher unter anderem The Geography of Good and Evil, für das er den niederländischen Sokrates-Preis als Philosophiebuch des Jahres 2006 gewann. Zu meiner Rechten, zu Ihrer, von Ihnen aus gesehen, zu meiner Linken, Professor Dr. Egon Fleig. Er war bis zu seiner Emeritierung Professor für alte Geschichte in Rostock und lebt nun in Berlin. Er studierte Geschichte, Romanistik und Philosophie und lehrt als Privatdozent in Freiburg und Göttingen. Unter anderem veröffentlichte er Gegen den Strom für eine säkulare Republik Europa 2013 und Was Not tut für einen aufgeklärten Konservatismus. Im Oktober 2016 sprach er in der BDK zum Thema Die Niederlage der politischen Vernunft, wie wir die Errungenschaften der Aufklärung verspielen. So auch der Titel seines Buches von 2017. Zu meiner Linken, den meisten von Ihnen ohnehin bekannt, Dr. Karl-Heinz Weißmann, Historiker und bis zuletzt Studienrater einem niedersächsischen Gymnasium, Publizist, Verfasser zahlreicher Bücher zu politischen und historischen Themen, unter anderem Rubikon, Deutschland vor der Entscheidung von 2016, Prophet der Deutschen, Martin Luther für junge Leser, auch von 2016, 1919 von der Revolution zum Friedensdiktat von 2019 und zuletzt das Lexikon politische Symbole, soeben erschienen, das Sie bitte nachher am Ausgang erwerben. Die Auftritte von Herrn Dr. Weißmann in der BDK aufzulisten, erspare ich mir aus Zeitgründen, denn sonst kommen wir nicht mehr zum Inhaltlichen. Ganz links außen von mir aus gesehen, Professor Dr. David Engels. Er studierte Geschichte, Philosophie und Volkswirtschaftslehre an der RHTW Aachen.
Ja,
egal, jedenfalls in Aachen. Nach seiner Promotion wurde er 2008 auf den Lehrstuhl für römische Geschichte an der Universität Brüssel berufen. Von diesem wurde er 2018 freigestellt, um einen Ruf auf eine Forschungsprofessur am Institut Zachodni in Posen zu folgen, wo er verantwortlich ist für Fragen abendländischer Geistesgeschichte, europäischer Identität und polnisch-westeuropäische Beziehungen. David Engels hat ebenfalls zahlreiche Buchveröffentlichungen vorzuweisen, unter anderem Auf dem Weg ins Imperium, die Krise der Europäischen Union und der Untergang der Römischen Republik von 2014. Als Autor und Herausgeber auch von Renovatio Europae für einen hesperialistischen Umbau Europas von 2019, die er beide hier in der BDK vorstellt. Also auch er hier ein alter Bekannter. Zuletzt erschien Was tun? Leben mit dem Niedergang Europas von 2020. Ein Buch, das seither in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Nur kurz zum Ablauf. Wir haben jetzt, da wir ja durch den Vortrag schon eine Vorgabe von Professor Kinneging erhalten haben, zunächst eine halbe Stunde für die Diskussion innerhalb des Podiums und im Anschluss dann für die zweite und letzte halbe Stunde wird dann die Diskussion zum Publikum hin geöffnet und dann haben Sie Gelegenheiten, Fragen zu stellen, Rückfragen und Ähnliches. Nur zum Ablauf, dass Sie das nachvollziehen können. Lieber Herr Professor Fleig, die ganze Zeit, wo ich vorhin dem Vortrag lauschte, scharrte ich schon mit den Füßen, weil ich mich auf die Frage freute, die ich Ihnen jetzt stellen kann. Erkennen Sie sich in dem Verständnis von Aufklärung, wie Herr Professor Kinneging sie geäußert hat, wieder?
Ich mich nicht, nein. Aber...
Bitte, genau, das Team.
Nein, ich selber erkenne mich da drin nicht wieder.
Ich komme noch etwas näher, vielleicht komme ich vor.
Dieser funktioniert hier.
Das geht beides, geht. Muss man näher ran, die müssen
arbeiten, bitte. Ja. Aber mir ist bekannt, dass es eine Strömung des konservativen Denkens gibt, in welcher die Aufklärung so definiert wird, wie Kollege Kinniging das gemacht hat, sozusagen als eine Verfallsform europäischer, alteuropäischer Kulturalität. Das ist mir bekannt, so kann man die Aufklärung sehen. Allerdings tilgt man dann mehr wesentliche Elemente an der Aufklärung. Und von daher kann ich verstehen, dass man den Vortrag so hält, wie Herr Kinniging das gemacht hat. Aber die Probleme, die ich mir stelle, wenn ich mir zum Beispiel die Frage stelle, wo sind die Grenzen der Aufklärung? Die berühmte Frage von Arnold Gehlen, was muss die Aufklärung tun, damit sie sich nicht selbst zerstört? Denn sie unterminiert ja alle Institutionalität. Zu Ende gedacht tut sie das, also wenn sie radikal zu Ende gedacht ist, da stimme ich dem Vortragenden pflichtig hinbei. Diese Frage stellt sich mir anders, weil ich die Aufklärung anders definiere.
Es wäre aber an dieser Stelle bereits interessant zu erfahren, und sei es nur in Stichworten, wo sehen Sie denn die von Herrn Kinniging unterbelichteten Schätze und Vorzüge der Aufklärung, die auch aus konservativer Sicht erhaltenswert wären?
Erhaltenswert ist auf jeden Fall die Leitidee Europas, und zwar sei den Griechen, die Freiheit, mit dem Zusatz, dass die politische Freiheit und die individuelle Freiheit getrennt erstmal, konzeptuell getrennt werden müssen. Man kann einen Diskurs führen gegen die Freiheit und sagen, die Freiheit letzten Endes, zu Ende gedacht, ist unterminiert alle Institutionalität und unterminiert alle Kultur, weil sie unterminiert Normen. Wenn man die Freiheit grenzenlos denkt. Wenn man aber die Freiheit immer denkt als zweigeteilt, nämlich die individuelle und die politische. Und die politische Freiheit heißt seit den Griechen kollektive Entscheidung einer partizipierenden Gemeinschaft an den Institutionen, die sie selber kontrolliert durch Institutionen. Durch die Institutionen und durch ihre Teilhabe. Das ist nun mal der europäische Republikanismus, den wir den Griechen verdanken. Wenn man diesen Teil der Freiheit streicht, dann bleibt nur die individuelle übrig. Und wenn Sie die individuelle radikalisieren, dann kommen Sie genau dahin, wo Herr Kinniging die Gefahren der Aufklärung sieht. Und an diesem Punkt habe ich halt den Vorbehalt, nein, die Freiheit muss hinzugedacht werden, sie bleibt unsere Leitidee, unsere höchste Leitidee, aber unter dem Vorbehalt, dass die politische Freiheit der Individuellen die Maßstäbe setzt. Ich möchte einen Satz aufspießen, den der Vortragende erwähnt hat, den er genannt hat. Er sagte, wir werden Untertanen, wenn der Markt uns beherrscht und wenn der Staat uns beherrscht. Wir sind in der Rolle von Untertanen und ich glaube, ich zitiere Sie richtig. Sie sagten, egal welche politische Rhetorik gebraucht wird. Sehen Sie, und das sehe ich radikal anders. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man in einem Staat lebt, der republikanisch organisiert ist, wo wir selber partizipieren und die Gesetze an der Gesetzgebung beteiligt sind. dann bin ich kein Untertan. In dem Augenblick, wenn ich involviert bin in der Gesetzgebung, höre ich auf, Untertan zu sein, denn ich bin selber ein Teil des Souveräns. Und diesen republikanischen Gedanken, den will ich nicht preisgeben.
Ich denke, wir geben Professor Kinnicken am Ende der ersten Gelegenheit gesammelt, vielleicht auf die Einwände einzugehen. Mit kaum geringerer Spannung habe ich auch meine Rückfrage an Karl-Heinz Weißmann erwartet, der Gestalt, dass ich von ihm gerne wissen möchte, ob er sich denn im Hinblick auf das Verständnis der Romantik wiederfindet, gerade in spezieller Hinsicht darauf, wenn man von ihr Konservatismus und Nation ableiten wollte.
Ich habe schon befürchtet, dass Sie mich hier als Romantiker deklarieren möchten, als den ich mich eigentlich nicht betrachte. Das ist tatsächlich so, ich glaube, dass sowohl die Aufklärung wie auch die Romantik mittlerweile schlicht und ergreifend zu Traditionsbeständen gehören. Das sind auch europäische Traditionsbestände, so wie selbstverständlich die alteuropäische Tradition ein Traditionsbestand ist. Und wir werden uns in allen diesen Fällen dazu zu verhalten haben. Ich bin im Grunde genommen mit dem, was Professor Kinnicken ausgeführt hat, über die Notwendigkeit der Verteidigung der Nation als einer anthropologisch angemessenen Form politischer Vergemeinschaftung völlig einig. Ich bin auch der Meinung, dass es eine Hierarchisierung geben muss, dass also auf der einen Seite klar ist, es muss eine Anbindung geben an die Elementarformen menschlicher Gemeinschaft, wobei ich betonen möchte, ich wäre geneigt zu differenzieren zwischen Gemeinschaften im strengen Sinne, also diejenigen, die uns objektiv binden, wie beispielsweise die Familie, und solchen, die wir frei wählen, wie der genannte Verein, wie aber vor allen Dingen natürlich auch die Freundschaft, also die Bünde, wie man das ja so schön im Deutschen sagen kann, die sind noch etwas anderes als die Gesellschaft. Die sollte man vor allen Dingen wieder stärken. Wir müssen uns aber eben auch klar darüber sein, Nationalismus ist immer eine Frage der Intensität. Es gibt historisch eben Lagen, in denen eine auf die Spitze getriebene Verteidigung der eigenen Nation legitim ist. Aber solche Zustände anzustreben, halte ich eben auch nicht für sinnvoll. Und ich denke eben schon, dass zum historischen Lernen gehört, dass man eben begreift, nicht nur, dass wir nicht allein sind auf diesem Planeten, sondern dass man eben auch eine besonders rigide Form und in mancher Hinsicht ja auch naive Form von Nationalismus eben unbedingt einfangen sollte und mit anderen Vorstellungen so zusammenfügen, dass sie tatsächlich machbar ist. Aber wenn Sie erlauben, möchte ich noch einen antiromantischen Gesichtspunkt zur Geltung bringen, auf den ja Herr Professor Fleig schon hingewiesen hat. Und ich freue mich ja, dass wir so beide uns auf Arnold Gehlen stützen. Bei Gehlen ist ja ein entscheidender Gesichtspunkt, dass wir im Grunde Freiheit überhaupt nicht ohne die Akzeptanz von Entfremdung haben können. Und wenn ich etwas als entscheidenden Einwand gegen die Romantiker à la Couleur vorbringen möchte, dann, dass sie das immer ausblenden. Dass es eben so ist, dass zu unserer Existenz als Menschen Entfremdung notwendig dazugehört und dass das zu akzeptieren auch ein wesentlicher Akt ist, diejenige Freiheit zu haben, die wir haben können. Die können wir eben tatsächlich nur dann haben, wenn wir die Existenz von Institutionen akzeptieren und auch akzeptieren, dass diese Institutionen Verfügungsrechte über uns ausüben. Und die Vorstellungen, die sich zum Teil eben auch gegenwärtig in den Parteien, die sie als nationalistisch bezeichnet haben, breit machen, sind ja so massiv anti-institutionell und von einer Vorstellung von Selbstbestimmung mitgetragen, bei denen ich dann immer bloß sagen kann, ja, also das hat jedenfalls mit konservativer Tradition gar nichts zu tun.
Können Sie dann, das würde mich aber doch nochmal interessieren, lieber Herr Weißmann, mit dem Gedanken nachts schlafen, dass die von Ihnen in vielen Büchern thematisierte Nation eine Frucht der Romantik ist, die Professor Kinnicken wie auch die Aufklärung als eine Gegenbewegung zur abendländischen Tradition kennzeichnet?
Nein, es ist natürlich, also die Nation ist es ja nicht, das hat Professor Kinnicken auch nicht behauptet, der Nationalismus ist es. Nationalismus verstanden als eben eine Bewegung, die letztlich im Grunde auch erst unter den Bedingungen der Moderne möglich war. In der Heimat von Professor Kinnicken, die ja auf schöne Weise mit unserer Heimat auch verbunden ist, hat der große niederländische Historiker Johan Huizinga gesagt, die erste Form von Nationalismus entsteht in Burgund, im ausgehenden Mittelalter. Das heißt im Übergang vom 15. Jahrhundert her. Und zwar entsteht sie dadurch, dass in einer Führungsschicht der Gedanke aufkeimt, dass es so etwas wie einen verpflichtenden gemeinsamen Inhalt dessen gibt, was burgundisch ist. Das klingt für uns jetzt etwas merkwürdig, denn wer eine innere Vorstellung von Burgund hat, weiß, es reichte von der schweizerischen Grenze bis an die Nordsee und umfasste deutschsprachige, niederländischsprachige, französischsprachige Gebiete gleichermaßen. Aber diese Elite, die sich dort ausgebildet hatte, hatte eben das, was Max Weber spezifisches Pathos nannte. Das heißt also eine bestimmte, ihre Gefühle antreibende und anstachelnde Form von Zuwendung zu diesem Gemeinwesen. Es hat keinen Bestand gehabt, die Basis war ein bisschen dünn. Aber wenn Sie in der Arbeit von Heusinger die Zitate lesen, die dort vorgetragen werden und mit denen die Vaterlandsliebe, also der Patriotismus, beschrieben wird, dann werden Sie sagen können, da ist kein qualitativer Unterschied zu dem, was man eben im allergemeinsten Sinne als Nationalismus bezeichnet. Die europäischen Nationen sind viel älter. Die haben im Regelfalle eine Geschichte von 1000 Jahren hinter sich. Aber das Bewusstsein, das dann auch in politische Aktivität ausgemünzt werden kann, das ist allerdings und ohne Zweifel wesentlich jüngeren Datums und hat sowohl mit der Aufklärung wie auch mit der Romantik aufs Elementarste zu tun.
Vielen Dank. Soweit, lieber Herr Professor Engels, Sie sitzen nur scheinbar auf der Herrn Kinnicke gegenüberliegenden Seite. Wähne ich doch bei Ihnen die größte Nähe zum Denken von Herrn Kinnicke. Darum meine zunächst etwas offene Frage. Mit welchem Aspekt von dem, was Herr Kinnicke sagte, können Sie sich am wenigsten anfreunden?
Ja, interessante Frage. Also in der Tat gibt es sehr viele Berührungspunkte zwischen Kinnickes Vorstellungen auch eines die Notwendigkeit eines geeinten europäischen Abendlandes, eine Rückkehr zu einer gewissen Art von abendländischen Patriotismus und dem Wunsch, eben den romantischen Nationalismus eben zu überwinden, beziehungsweise als eben zu kurzgreifend zu verstehen. Eben natürlich einige Aspekte, wo ich tatsächlich die eine oder andere Fußnote oder Klammer setzen würde auch. Also als Althistoriker ist natürlich das eine, ist, dass ich mich mit der Narration dieser 2500 Jahre alten abendländischen Tradition, obwohl ich Althistoriker bin, eben nicht richtig zurechtfinden kann. Also da bin ich zu sehr auch Spenglerianer. Dazu sehe ich in der griechisch-römischen Antike eine der unseren sehr unterschiedliche Zivilisation, auf die wir uns natürlich stützen, aus der wir auch gewisse Inspirationen ziehen, das ist ganz klar. Aber ich sehe uns zum Beispiel nicht in einer linearen Kontinuität. Ich sehe da doch sehr große Brüche dazwischen, so dass ich jetzt nicht sagen würde, wir stehen jetzt am Ende von 2500 Jahre Abendland, sondern höchstens am Ende von 1000 Jahre Abendland. Das macht das Ganze natürlich dann insoweit auch nicht sehr viel besser. Das andere, was ich sehen würde, das ist doch auch ein gewisser Parallelismus zu dem, was wir in anderen Zivilisationen kennen. Also gerade Aufklärung oder Romantik ist natürlich jetzt begriffen als Zersetzungs- oder Verfallserscheinung jetzt nichts Neues. Wenn wir zum Beispiel in die Antike gucken, dann sehen wir natürlich schon bei den Sokratikern einsetzen, dann vor allen Dingen in der hellenistischen Philosophie eben auch ganz starke, sagen wir mal, traditionszusetzende Bewegungen. Man denkt jetzt an die Epikureer zum Beispiel oder eben auch romantische wie bei den Kynikern. Also ähnlich können wir natürlich auch auf viele andere Zivilisationen schauen und sehen, dass wir auch da in der Endzeit ihrer Entwicklung eben jene, sagen wir mal, traditionsfeindlichen Elemente haben. Also ich sehe da eigentlich eher Parallelen zu anderer als jetzt sozusagen den Endpunkt einer allzu langen Entwicklungslinie. Davon abgesehen müsste man vielleicht natürlich auch sagen, dass die Aufklärung und auch der Nationalstaat nicht von ungefähr kommen. Vieles im Aufklärungsdenken geht natürlich ins Hochmittelalter zurück. Nominalismus, Realismus, Streit und so, da haben wir natürlich schon sehr vieles vorgeprägt, was dann später eben auch dann ab dem 16., 17. Jahrhundert tatsächlich zur Explosion kommt. Ähnlich steht es natürlich auch mit dem Nationalstaat, in dem ich selbst zum Beispiel keine durchgängige Konstante der europäischen Geschichte sehen würde, sondern etwas, das sich eben erst allmählich auch entwickelt. Herr Weismann hat sich auch gerade mit dem schönen Beispiel Burgund erwähnt, zu dem ich auch noch hinzufügen würde, dass man ja zu kurz greifen würde, wenn man auch sagen würde, gut, das ist niederländischer, deutscher und französischer Sprachraum, da natürlich in der damaligen Zeit jene Sprachen ja auch noch in so vielen verschiedensten regionalen Dialekten und Mischungen entwickelt waren, dass man da eigentlich noch kaum auch von einem Zwischenstaat reden kann, sondern eben einer unglaublich großen linguistischen Vielfalt. Der Nationalstaat, wie wir ihn kennen, das ist ja nun nichts Neues, das auch in diesem Rahmen zu sagen, ist im Wesentlichen natürlich ein Produkt der Schulreformen des späten 18. und des 19. Jahrhunderts, der natürlich da eine gewisse Vereinheitlichung gebracht hat, wo vorher eben keine war, und eben das Ganze um den Preis der Zerstörung sehr vieler lokaler, regionaler Sprachen, die es eben heute nicht mehr gibt, die aber eben damals, wie das Okzidentalische, wie das Wallonische zum Beispiel auch, eben völlig verschwunden sind. Davon abgesehen stimme ich diesem Plädoyer für einen Konservatismus, der massiv rekurriert auf das, was er die große europäische oder abendländische Tradition nennt, absolut zu. Selbst habe ich das Ganze ja mal...
Einwurf,
ja, klar.
Wenn ich Ihnen das Wort falle, frecherweise. Vorher, bevor es der Kinne ging, aber bleibt ja die Nation als sozusagen mittlere Ebene zwischen der europäischen und der regionalen gleichsam doch erhalten.
Genau.
Zum einen. Und dann hörte ich bei Professor Kinneging, ich hoffe richtig, ja durchaus auch ein Loblied der Vielsprachigkeit, die einem einer Einheit nicht entgegenstreben würde. Nun erinnere ich mich an Ihre Vorträge hier und meine, etwas die Dinge etwas anders in Erinnerung zu haben, sowohl was den Stellenwert der Nation angeht, als auch was die Vielsprachigkeit angeht. Da gab es ja auch bestimmte Vorschläge hinsichtlich einer Verkehrssprache im künftigen hesperialistischen Europa. Stimmen Sie damit, Professor Kinneging, überein? Lob der Vielsprachigkeit und Lob der Nation unterhalb der europäischen Ebene?
Also da müssen wir natürlich eine normative von einer realistischen Ebene trennen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass auch in meinem eigenen Entwurf oder meinen eigenen Entwürfen, Herr Kinneging und Herr Fleig hatten ja auch sogar in dem neuesten Buch Europa Eterna ja auch mitgewirkt, eben diesem Versuch eben einer ziemlich konkreten Grundsatzbestimmung dessen, was tatsächlich diese abendländischen Wurzeln aufmacht, auf die eben eine hesperialistische Konföderation gegründet werden sollte. Und da ist es natürlich auch so, wie Sie es ja auch sagten, dass wir sehr stark dafür eintreten, die europäische Ebene als auch politisch relevante Ebene für den Konservatismus einzuziehen, zwischen Nation und zwischen Menschheit sozusagen, als eben eine abendländische, patriotische Zwischenschicht. Das weckt dann natürlich die Frage, naja, auf was gründet sich das, abgesehen eben von der gemeinsamen großen europäischen Tradition, die uns natürlich alle eint, die wir alle auch betonen müssen. Wie kriegen wir das Ganze sprachlich hin? Und ja, gut, im Mittelalter hatten wir natürlich die einfache Situation, dass das Lateinische eben die Verkehrssprache war, die uns über viele Jahrhunderte eben auch über diese sehr vielen verschiedenen regionalsprachlichen Ebenen hinweg verbunden hat und eben auch eine gewisse Einheit in Vielfalt bildete. Denke leider, dass an eine Wiederbelebung des Lateinischen jetzt als Sprache einer solchen Konföderation wahrscheinlich nicht zu hoffen ist. Faktisch ist es mittlerweile ja, ob wir das wollen oder nicht, oder scheint es das Englische geworden zu sein, das wohl überall in Europa zur Verkehrssprache geworden ist. Ob wir das wollen oder nicht, ist natürlich noch eine andere Frage, aber faktisch ist es wohl mittlerweile so und höchstwahrscheinlich wird die Entwicklung auch in diese Richtung weitergehen. Es könnte schlimmer kommen.
Es könnte schlimmer kommen, Professor Kinneging.
Luxemburgisch.
Ein Fleig, ein Weißmann und ein Engels. Kann es schlimmer kommen? Ich bitte um Antwort.
Ja, viel schlimmer. Sie sehen natürlich einen zufriedenen Menschen. Weil was gesagt wurde, sind eigentlich nur ein paar Fußnoten bei dem, was ich zu sagen hatte, meines Erachtens. Aber korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Also wir sind uns mehr oder weniger einig. Vielleicht ist es gut, dass ich ein oder zwei Sachen sage, dazu, was gesagt worden ist. Also wenn ich über die abendländische große europäische Tradition spreche, dann glaube ich, dass die Griechen dazugehören. Aber damit meine ich nicht, sogar das Fundament sind, damit meine ich nicht die athenische Gesellschaft und schon gar nicht die homerische Gesellschaft, sondern ich meine vor allem die griechische Philosophie und dann vor allem Platon und Aristoteles. Und ich würde nicht sagen, dass es in dem Sinne einen großen Bruch gegeben hat. Also wenn man wie ich zum Beispiel Platon etwas besser kennt und man liest Augustin zum Beispiel, dann fällt auf, dass Augustin bis zum letzten Lebenstag durch und durch ein Platoniker ist. Und das kann man sogar ein wenig sagen von Luther und auch noch spätere christliche Denker. Ich glaube also, dass es da wirklich eine Linie gibt, die wirklich 2000 Jahre und alt ist und älter. Und das ist, und diese Linie ist im Moment im Begriff zu sterben. Das sieht man überall. Also sieht man in der Politik. Es gibt eigentlich keine christlichen Politiker mehr, auch nicht in der CDU. Die Kirchen stehen leer. Also sogar die Kirchen in der Kirche selbst gibt's, in den Kirchen selbst gibt es keine Christen mehr. Christliche Schulen gibt es nicht mehr. Und so weiter und so fort. Und das Gleiche, genau das Gleiche kann man sagen vom Altertum. Also bis vor kurzem, noch bis zu der Zeit, in der ich ins Gymnasium ging, hat man als Gymnasiast also viel gelernt, darf ich schon sagen, von den Altsprachen und vom Altertum. Und das war immer so. Die Führungsschicht in ganz Europa war immer, also schon seit mehr als 1000 Jahren, klassisch gebildet. Und gut klassisch gebildet. Also man hatte einen doppelten Hintergrund, klassisch und christlich. Und beide sind jetzt, also beide gibt es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, dass das ein großer Verlust ist. Warum glaube ich das? Weil meines Erachtens das Altertum und das Christentum uns, also die meist realistischen Mensch- und Lebensanschauungen sind und uns den besten Eindruck geben vom Leben. Wir haben nichts Besseres, wir brauchen die beide. Und aus dieser Sicht ist die Modernität, sind Aufklärung und Romantik eine Degeneration, ein Zurückfall. Eine Verfallserscheinung, beide. Das Problem ist, dass sie nicht völlig falsch sind, sondern halbe Wahrheiten. Und deshalb für ungebildete Leute auch sehr verführerisch und anziehend. Dann ist die Frage, warum sind sie so anziehend? Weil im Gegensatz zur Tradition, die schon ganz am Anfang im Buch Genesis in der Episode, die sich abspielt zwischen Eva und die Schlange, in gewisser Weise warnt vor Freiheit und Gleichheit. Also wenn die Schlange sagt, du wirst an Gott gleich werden, dann wird Eva verführt von der Gleichheit, der Idee der Gleichheit, ja. Gleich an Gott, aber auch zugleich von der Idee der Freiheit. So, wenn man gleich ist an Gott, ist man frei zu tun, was man will, nicht wahr? Man ist nicht gebunden von den 10 Geboten oder vom Liebesgebot. Also man ist frei und gleich. Also die Verführung der Schlange ist wirklich die Verführung zur Freiheit und Gleichheit. Und in der Modernität, das wissen wir alle, in der amerikanischen und französischen Revolution, wird Freiheit und Gleichheit nicht nur als Faktum hingenommen, sondern als Ideal hingestellt. Es geht um Freiheit und Gleichheit. Das sind die neuen Götter, das sind die Idole. Es gibt nichts Höheres. Und das ist nicht wahr, das ist einfach nicht wahr. Und viel, was Konservatismus genannt wird, ne, glaubt auch, dass dass vielleicht nicht Gleichheit, aber dann doch Freiheit das Höchste ist, was es gibt. Stimmt nicht. Also, damit habe ich nicht gesagt, dass es unwichtig ist. Übrigens, wenn ich wählen muss, between Freiheit und Gleichheit, wähle ich natürlich Freiheit, das ist deutlich. Aber es geht nicht um Freiheit. Freiheit ist höchstens ein Mittel. Und man muss sehr vorsichtig damit sein. Auch hier gibt es einen Mittelweg, ein Maß. Und es ist nicht von ungefähr, dass die ganze Tradition, also anfangend mit Platon und die Bibel, also erstens warnt vor dem Begriff der Freiheit und sagt, Freiheit ist nur gut, wenn es auch Tugend gibt. Nicht wahr? Freiheit ohne Tugend ist gefährlich, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für das Individuum.
Um diese Aspekte
und hier. Ja, Entschuldigung. Ja.
Nein, bitte.
Ja, und also in der Bibel und in Platon und so weiter und so fort, geht es eigentlich nie um Freiheit oder Gleichheit. Es geht darum, es geht um die Tugend, es geht auch um Ehre, um das Gute, um Gott, um die Frage, wie man ein guter Mensch ist und wie die gute Gesellschaft aussieht. Und dazu braucht es vieles, auch Gemeinschaften, ist sehr wichtig. Und die Verantwortung füreinander in Gemeinschaften, die Nächstenliebe und so weiter und so fort. Ja, in diese Geschichten, diese Bücher haben Freiheit und Gleichheit vielleicht einen kleinen Platz, aber auch nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Also auch Konservative glauben irgendwie, Freiheit und Gleichheit, das ist es. Ja? Und das ist, wofür wir stehen. Quod non.
Diese Aspekte aufgreifend, verkneife ich es mir, Herrn Fleig nochmal anzustacheln, die Aufklärung gegen Herrn Kindigen zu verteidigen. Will allerdings gleichwohl die Frage in die Runde stellen. Ich glaube, Herr Engels hatte das schon angedeutet, die politische Relevanz dessen, was wir hier besprechen. Wir können hier viel darüber philosophieren. War die Aufklärung gut, zumindest notwendig, notwendiges Übel, wie auch immer. War die Romantik brauchbar oder weniger? Da kann man sicherlich viel darüber philosophieren. Tatsache ist natürlich, dass wir uns alle heute, wie wir hier sitzen, auf dem Boden der Aufklärung befinden und bis zu einem gewissen Grade, zumal in Deutschland, sicherlich auch bewusst oder unbewusst auf dem Boden der Romantik. Hilft es uns eigentlich über akademische Diskussionen und Erkenntnisse hinaus, einen Konservatismus zu proklamieren, der sich eine Welt wünscht, hinter die Aufklärung zurück und hinter die Romantik zurück? Weil ich auch bei Herrn Professor Engels immer mal wieder die Vermutung habe, dass er in diese Richtung geht, stelle ich diese Frage zunächst an ihn.
Ja, ich denke schon, dass es zu was dient. Ich würde aber noch nicht sagen, es geht darum, irgendwie zurückzugehen. Ich glaube, dass die Aufklärung ohnehin dabei ist, sich selbst ad absurdum zu führen. Dass also eigentlich die Entwicklung dadurch, dass sie einfach weiter geradeaus geht, früher oder später eben zu einer bewussten Rückkehr zur Tradition, dass es darum gehen wird. Das ist eigentlich das, was ich auch jetzt gerade in meinem Aufsatz, auch in diesem Buch versucht habe, eben zu zeigen, dass wenn wir die abendländische Geschichte eigentlich als eine große dialektische Entwicklung sehen, wo wir sozusagen als die ursprüngliche These die Tradition, die große abendländische Tradition haben und als Antithese eigentlich die Phase der Aufklärung, dann würde die Synthese eben in der bewussten Aufhebung dieses Gegensatzes durch den bewussten Übergang eben Rückkehr zur Tradition darin bestehen. Also wir würden sozusagen begreifen, aus der Einsicht in die innere Selbstaufhebung und eigentlich Selbstauflösung all dieser Versprechungen der Aufklärung, dass es unweigerlich ist, dass wir erneut und zwar bewusst und nicht wie vorher naiv, sondern eben bewusst ein positives Verhältnis wieder zu Traditionen entwickeln und eben auch zu einem ganz anderen Freiheitsbegriff. Und ich würde auch da gerne wieder einhaken, was auch Professor Kindergen am Ende eben auch geäußert hat, diesen sehr schönen Ausblick, was zählt denn eigentlich letztlich vor Gottes Thron, sozusagen als die letztliche retrospektive Letztbegründung dessen, was wir eigentlich hier unten alles veranstalten. Und da würde ich sagen, dass dieser Begriff der Freiheit eigentlich während der ersten Hälfte der abendländischen Geschichte vor allen Dingen dazu diente, einen Raum zu schaffen für das, was wirklich wichtig war an der individuellen Freiheit, nämlich die Möglichkeit eben zur spirituellen Selbstentfaltung, zur Etablierung der individuellen Nähe zu Gott. Dass sozusagen in diesem Verhältnis eigentlich die Tatsache, in welchem Stand man sich befand, in welcher Situation Mann, Frau, welche hierarchische Situation in der Familie, im Staat, im Stand, ähnliches, eigentlich letztlich sekundär war oder eigentlich nur ein Rahmen von Menschen, die sich eigentlich trotz dieses ständischen Rahmens als fundamental gleich betrachteten, als Menschen, die alle über eine Seele verfügen und die eigentlich alle hier unten eigentlich nur eines zu verwirklichen haben, nämlich die schrittweise Annäherung an Gott, nicht nur durch das Respekt der Gottesgebote, sondern eben darüber hinaus auch durch den Versuch der Erkenntnis dessen, was göttlich ist, an uns selbst, in unserer Seele. Das ist eigentlich die eigentliche Freiheit, einen Rahmen zu schaffen für diese Entwicklung. Das ist dann meines Erachtens in der Aufklärung zunehmend vergessen worden, da man eben versucht hat, diese verschiedenen, eben historisch gewachsenen, ständischen und sonstigen Grenzen eben zu verwischen durch einen falschen und eben zunehmend atomistisch-materialistisch verstandenen Gleichheitsbegriff, so dass dann im Endeffekt eben die Welt, wie wir sie eben auch heute hier draußen kennen, entstanden ist, wo eigentlich dieses Bewusstsein, dass wir eben mehr sind als reine Wesen von Fleisch und Blut, völlig verwischt worden ist im Sinne eben eines rein materialistischen Gleichheits- und Freiheitsbegriffs. Und ich denke, dass wir heute zunehmend einsehen, dass dies nicht reicht, dass wir am Endpunkt dieser Entwicklung stehen. Wir können ja schon bei Harari zum Beispiel nachlesen, dass er sogar allein schon die Tatsache, dass wir über ein Bewusstsein verfügen, dass wir über ein Selbst verfügen, ja auch schon mittlerweile negiert wird, als wissenschaftlich gewissermaßen überholt. Dass wir also mittlerweile an einem so extremen Punkt angekommen sind, wo letztlich die Aufklärung kippt in ihr genaues Gegenteil und sich diskreditiert. Und der einzige Weg voran ist der bewusste Weg gewissermaßen zurück zu dem, was eigentlich zählt. Das wäre sozusagen meine Überlegungen eben zu diesem Problem Freiheit.
Lieber Herr Weißmann, Sie waren Religionslehrer lange Jahre und ja. Daher an Sie die Frage, helfen uns fromme Introspektion und eschatologische Letztbegründung im politischen Konservatismus? Oder müssen wir nicht solchen Leuten wie Sie, sie ja immer auf den Podest heben, wie Arnold Gehl sogar dankbar sein, dass Sie etwa mit dem Mängelwesen einen unreligiösen Ersatz zum gefallenen Menschen der Bibel und der biblischen Tradition geschaffen haben. Also ein Ansatz, der natürlich völlig anders begründet ist, aber mit dem doch auch der säkulare Zeitgenosse von heute doch irgendetwas anfangen kann, anstatt mit den merkwürdigen Konstruktionen der Gegen und Engels.
Ich merke schon,
ein bisschen Stimmung,
ich wollte gerade sagen, Herr Fenske stört sich daran, dass hier nicht genug rumpolemisiert wird, ne? Ja. Mal gucken, ob ich das hinbekommen kann. Also aus der Erfahrung von fast 40 Dienstjahren als Lehrer und unter anderem als Religionslehrer, übrigens eines der am schwersten zu unterrichtenden Fächer überhaupt, das darf ich Ihnen versichern, kann ich nur sagen, die Zeiten ändern sich. Die Zeiten änderten sich auch in diesen 40 Jahren. Das, was man am Anfang doch noch immer voraussetzen konnte als selbstverständliches Kulturwissen, wenn schon nicht als persönliche oder familiär geprägte Frömmigkeit, das war zum Schluss in keiner Weise mehr vorhanden. Selbst Pastorentöchter, die nicht wussten, was das Vaterunser ist oder dass in der Bibel ausgesprochen politisch inkorrekte Auffassungen über Homosexualität verbreitet werden, das war dann zum Schluss sozusagen die Normalität. Insofern fromme Wünsche, nein, glaube ich, helfen nicht. Ich glaube auch nicht, dass man im Augenblick ernsthaft über Religion im Sinne von Rückwendung zum christlichen Glauben in irgendeiner Art und Weise politisch etwas transportieren kann. Das ist nach meinem Dafürhalten nicht möglich. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich am Ende meiner Arbeit auf diesem Felde ziemlich demütig bei Schleiermacher angekommen bin und mir überlegt habe, wie man eigentlich jetzt über Religion zu Menschen sprechen kann, die zu ihren Verächtern gehören. Das sollte man mal praktisch ausprobiert haben, bevor man sich darüber amüsiert. Das ist tatsächlich schwer. Das ist tatsächlich schwer, wenn Sie also merken, dass in den Betreffenden nicht einmal mehr so etwas wie ein Verständnis von Demut oder Andacht oder Ehrfurcht vorhanden ist. Selbst die Worte im Grunde genommen überhaupt kein Widerhall finden in Menschen, dann beginnt es nämlich allmählich wirklich sehr, sehr wüst zu werden. Und ich habe jedenfalls tatsächlich in der Endphase meiner Arbeit auf diesem Feld nur gesagt, ich glaube, dass ich sagen kann, ich habe mir viel Mühe gegeben, aber ich bin auch an einer Grenze angelangt, die zu überschreiten, also jedenfalls nicht meiner Fähigkeit entsprach. Ich hoffe, dass ich meiner Tochter auf diesem Felde mehr mitgegeben habe, aber das ist doch etwas völlig anderes. Ja? Und insofern bin ich auf diesem Sektor immer ganz vorsichtig und Sie werden auch selten erlebt haben, dass ich hier bei irgendeinem Vortrag dann plötzlich der Meinung war, dass ich durch ein Bekenntnis als Lutheraner glaubte, irgendetwas in Bewegung setzen zu können. Das habe ich, glaube ich, entweder gar nicht oder höchstens als persönliche Anschauung der Dinge vorgetragen. Ich möchte auf einen Aspekt, der hier sozusagen immer als Hidden Agenda umläuft, nochmal zu sprechen kommen, nämlich die Frage, welche Signatur der Zeit? Das ist meiner Meinung nach, wenn wir uns alle einig sind, was das Menschenbild angeht. Ich glaube, da könnte man ganz leicht zwischen uns allen einen Konsens erzielen. Aber ich glaube, wir sind sehr unterschiedlicher Meinung, was die Signatur der Zeit ausmacht. Und da Arnold Gehlen zu meinem großen Vergnügen und meiner großen Freude hier ja nun offenbar so eine Referenzgröße ist, auch noch mal auf einen Gedankengang, den er entwickelt hat, hinweisen. Er hat ja schon Anfang der 60er Jahre gesagt, er ist der Überzeugung, dass die Menschheit nur zwei absolute Kulturschwellen überschritten habe. Die erste dieser absoluten Kulturschwellen war die sogenannte Neolithische Revolution, also der Übergang eines erheblichen Teils der menschlichen Spezies zur Sesshaftigkeit, zu Ackerbau und Viehzucht. Und die zweite, das ist eben die technische und dann die industrielle Revolution gewesen. Ich glaube, dass dieser zweite Vorgang erstens noch gar nicht abgeschlossen ist, zweitens, dass wir im Grunde genommen schon mit einem dritten angefangen haben, nämlich durch die Digitalisierung, durch die Schaffung einer virtuellen Welt und die damit verknüpften Möglichkeiten. Wenn man sich vor Augen hält als Historiker, was die erste absolute Kulturschwelle für die Menschheit bedeutet hat, dann muss man sich klar darüber sein, dass sie nicht nur die praktischen und technischen Lebensgewohnheiten unserer Vorfahren komplett verändert hat, sondern sie hat eben auch den Aufbau der Gesellschaft, die religiösen Vorstellungen, die Ideen davon, was heilig ist, etc. offenbar, soweit wir das wissen können, vollständig verändert. Und sie hat zu dramatischen Verwerfungen geführt. Natürlich sind die meisten von uns noch mit dem Bild groß geworden, ja wunderbar, nicht? Also vorher die armen Kerle mussten jagen und sammeln und jetzt plötzlich fantastisch, nicht? Also man wohnte in festen Siedlungen und hat Korn geerntet und ab und zu auch mal ein Schwein geschlachtet. Aber was dabei immer verkannt ist, wie viele dieser Gemeinschaften haben es eben nicht geschafft? Wie viele dieser Gemeinschaften sind bei dem Experiment zugrunde gegangen? Wie viele von diesen Gemeinschaften haben kapituliert, weil sie offenbar eben nicht über die Fähigkeiten verfügten, über die man verfügen muss, unter anderem über die notwendige Disziplin, über den notwendigen Fleiß etc. Und ich befürchte einfach, dass wenn man nach der Signatur der Zeit fragt, wir uns darauf einstellen müssen, dass ein Ende der Umwälzungen noch nicht absehbar ist. Also ich jedenfalls rechne in meinem Lebenshorizont nicht mehr damit, dass sich das tatsächlich schon endgültig geklärt hat. Das glaube ich einfach nicht. Und ich denke auch als zweites, dass es deshalb in erster Linie darum geht, wenn wir über Konservatismus sprechen, dass wir eben schlicht und ergreifend die von mir so gerne ins Feld geführten Traditionskompanien bilden müssen. Das ist in vieler Hinsicht nicht sehr erfüllend. Das ist auch alles nicht so auf Sie gepolt. Aber wir sind eben diejenigen, die um das Frühere wissen. Wir müssen dieses Frühere, um das man wissen sollte und das wir als wertvoll erkannt haben, das müssen wir bewahren, das müssen wir schützen und verteidigen. Und wir müssen eben Sorge dafür tragen, dass möglichst viel davon tatsächlich weitergegeben werden kann. Das ist eine schwierige, in vieler Hinsicht auch undankbare Aufgabe. Und das mit der Undankbarkeit, das werde ich als alter weißer Mann mal so sagen dürfen, ja, das mit der Undankbarkeit, das ist tatsächlich etwas, was man nicht so leicht nehmen sollte. Vor allen Dingen, wenn man auch mit Jüngeren spricht und sie darauf hinweist, was für Konsequenzen das eventuell, falls sie sich zu unserem Haufen halten wollen, nach sich zieht. Aber ich halte es trotzdem für unabdingbar. Ja, und das ist eben, und das ist gar nicht Tradition, sondern das ist eine Entscheidung. Und dazu würde ich eben auffordern, wir müssen Entscheidungen fällen. Wir müssen auch entscheiden, was wir mitnehmen wollen. Ja, und das, was wir zurücklassen müssen. Diese Entscheidungen bleiben uns nicht erspart. Und das, glaube ich, ist eigentlich unsere Aufgabe.
Was wir mitnehmen wollen. Herr Weißmann verzichtet darauf, am Ende seiner Ausführungen fromm zu werden, und er lässt auch von seinem Arnold Gehlen nicht ab. Also doch, Aufklärung als unhintergehbarer Boden auch eines zeitgemäßen Konservatismus, Herr Fleisch?
Ja, wenn man sie versteht als eine begrenzte Aufklärung. Das heißt, eine Aufklärung, die in der Lage ist, sich selber zu begrenzen, und diese kulturelle Fähigkeit, sich selber Grenzen zu setzen, wie in dem Stasimon, im ersten Stasimon der Antigone, ungeheuer ist der Mensch, alles kann er. Wenn Sie diesen Text innerlich vor dem Auge referieren, dann kommt der Satz, weil der Mensch alles kann, außer er kann sich nicht unsterblich machen, aber sonst kann er alles. Deswegen ist er das furchtbarste Wesen auf der Welt. Und es gibt nur eine Rettung, die dem Menschen hilft zu überleben. Und das ist das Gesetz. Seltsamer Text, aber genau darauf will ich hinaus. Es muss Grenzen geben, und diese Grenzen bezieht man natürlicherweise aus der Tradition, weil sie sich dort bewährt haben. Und welche Bestände wären dann zu retten? Meines Erachtens sind es mindestens vier essentielle Dinge. Erstens, die Demokratie als die politische Form des Zusammenlebens mit maximaler Partizipation der Bürger. Sie ist griechischen Ursprungs und hat sich in den Texten, auch als es Demokratie nicht gab, über 1400 Jahre, hat sich die Demokratie in den Texten im europäischen Speichergedächtnis bewahrt. In den Texten, die dann relevant geworden sind, als es wieder Civitates gab, als es wieder Bürgerschaften gab. Da wurden diese Texte plötzlich explosiv. Die Demokratie. Zweitens, das wissenschaftliche Denken. Ich sehe hier eine riesige Gefahr. Wir sind im Augenblick dabei, an den Universitäten das wissenschaftliche Denken zu verlieren. Wir haben es großenteils schon verloren in den geisteswissenschaftlichen Fächern, vor allem in den angelsächsischen Ländern. Hier in Deutschland setzt es ein. Die Naturwissenschaften kommen bereits unter Druck. Es gibt weise Mathematik. Also mit anderen Worten, rassistische Angriffe auf wissenschaftliches Denken haben eingesetzt, und das ist erst der Beginn. Die Wissenschaft ist bewahrenswert, und sie ist ein griechisches Gut. Die Griechen haben der Welt beigebracht, wie man systematisch mit logischen Verfahren argumentiert und Wissenschaft schafft. Diese Errungenschaft muss bewahrt werden. Drittens, was unbedingt bewahrt werden muss, ist die Auffassung der Rechtsgleichheit und Rechtssysteme, die in sich logisch schlüssig sind. Solche Rechtssysteme gab es ganz wenige, und das Perfekteste ist ohne Zweifel das römische Recht. Es steht singulär da in der Menschheitsgeschichte. Andere Rechtssysteme haben bei weitem nicht die innere Kohärenz und die logische Kohärenz, wie es römische Recht sehr früh entwickelt hat, und vor allem die Autonomie gegen Eingriffe staatlicher Gewalt. Chinesisches Recht galt immer so lange, bis der chinesische Herrscher es neu in Kraft setzte und anders in Kraft setzte. Das römische Recht galt und band jeden Imperator, jeden Kaiser. Das sind essentielle, kardinale Bestände. Ich verteidige außerdem die Leitidee der politischen Freiheit. Sie steht unter großem Druck seit der Bangkok-Erklärung 1993 und seitdem mehrere südostasiatische Länder erklärt haben, dass sie diese Idee der Freiheit nicht akzeptieren, weil sie zerstörerisch ist. Seither hat der Druck auf die Freiheit, und zwar auf die politische Freiheit, ständig sich erhöht. Sie brauchen nur die Kairoer Menschenrechtserklärung, die islamische Menschenrechtserklärung lesen. Darunter stehen die Menschenrechte der Scharia. Hier droht uns einfach eine theokratische Welle, von der heute nicht die Rede war. Es ist aber eine brandaktuelle Gefahr. Und wir in Europa verdanken bestimmten Kämpfen, die stattgefunden haben im Mittelalter, dass wir nicht in Theokratien gefallen sind. Und als während der Reformation es zu theokratischen Versuchen kam, waren die Europäer in der Lage, dem zu widerstehen. Und das ist die republikanische Tradition, die sie dazu instand gesetzt hat. Dazu ist aber kardinal wichtig die Idee der Freiheit. Die größte Errungenschaft, politische Errungenschaft dieser europäischen Kultur ist wahrscheinlich der tiefste Bruch in der Weltgeschichte. Und er ist nicht technischer Natur, sondern politischer. Es ist die Abschaffung der Sklaverei weltweit mit enormen Opfern, getragen von der britischen Flotte und später auch von der französischen. Es war eine ungeheure Leistung, dieses Grundübel der Menschheit abzuschaffen und das, die Abschaffung auch noch zu verankern in Texten, deren rechtliche Verbindlichkeit dahingestellt bleibe, aber zumindest in den Intentionen festgelegt ist. Ich möchte auf diese vier Bestände nicht verzichten. Und diese vier Bestände begrenzen die Aufklärung, vor allem ihre selbstzerstörerischen Tendenzen, die ich nicht leugne.
Ich habe mein Versprechen, die Runde gleich zu öffnen, nicht vergessen. Wir können auch etwas überziehen, glaube ich. Die Freiheit haben wir auch als Konservative. Nur an Andreas Kinge ging die Frage, ob er sich mit den vier Beständen, die Herr Professor Fleig retten will, anfreunden kann.
Nein.
Das ist doch mein Wort.